der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Hochspannungspodcasts. Vor wenigen Tagen ist die 40. Energiesparmesse WeBuild in Wels zu Ende gegangen. Als Netz Oberösterreich konnten wir uns auch dieses Jahr wieder über zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf unserem Messestand freuen. Für all jene, die es leider nicht geschafft haben, vorbeizuschauen, haben wir in dieser Podcast-Folge die brennendsten Fragen unserer Messebesucher zusammengestellt, die mir, Charlotte Enzelsberger, mein Kollege und Pressesprecher der Netz Oberösterreich, Wolfgang Denk, beantworten wird. Hallo Wolfgang.
Hallo Charlotte, danke für die Einladung.
Bevor wir gleich direkt in die Fragebeantwortung einsteigen, vielleicht willst du noch ein kurzes Messeresümee abgeben. Wie war die 40. Energiesparmesse?
Energiesparmesse war wieder einmal gut besucht. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, im Vergleich zu den Vorjahren spürt zurzeit ein bisschen diese allgemeine Situation, gerade im Wohnbaumarkt, Hausbaumarkt, ein bisschen eine Rolle. Es waren schon weniger, also spürbar weniger Besucher als in den Vorjahren. Aber überall dort, wo die Kundinnen und Kunden dann eben eine Beratung braucht haben, waren die Fragen qualitativ sehr hochwertig. Ja, also wirklich gute Fragen, offene Fragen, wo die Leute einfach eine Antwort braucht haben, dass sie eine Richtung und eine Indikation kriegen, dass man ihnen da weiterhelfen kann. In Summe kann man sagen, für uns als Netzbetreiber war es eine sehr gute Messe, war gut besucht und die Kunden, glaube ich, waren grosso modo sehr zufrieden mit dem, was von unseren Auskünften und Informationen bekommen haben.
Stichwort qualitativ hochwertige Fragen. Drei Themenbereiche haben Sie als besonders interessant für die Messebesuchenden herausgestellt. Das waren einmal alles rund um die PV-Thematik, Energiegemeinschaften und auch Netztarife. Vielleicht starten wir mit dem Thema PV. Da hat sich ja auch in den letzten Monaten und vor allem Wochen einiges getan, gerade wenn es um die Förderung von PV-Anlagen geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch auf der Messe die ein oder andere Frage dazu gegeben hat.
Genau, es ist ja seit Jahreswechsel, also wie die Regierungsbildung da oder aus dem Kreis der Regierungsbildung das erste Mal das Thema aufgekommen ist, dass vielleicht diese Befreiung der Mehrwertsteuer für den Kauf und für den Bau von Photovoltaikanlagen mit Speichern eben wegfallen könnte, ist es da sehr, sagen wir so, diese Anfragezahlen sehr, sehr schnell in die Höhe gesprungen. Wir haben jetzt wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht, in die ersten 10 Wochen des Vorjahres, also 2024, so ungefähr 2700 Anfragen gehabt auf Netzzugang, also Kunden, die sich dafür interessiert haben, eine PV-Anlage zu errichten. Und das waren jetzt in den ersten 10 Wochen dieses Jahres über 4000 Anfragen. Also da merkt man schon, dass das für die Kunden ein Thema ist, ja, ob man sich da die Mehrwertsteuer sparen kann oder nicht, weil es sind halt dann bei einer Anlage trotzdem 20%, die billiger ist. Nur als Indikation, der aktuelle Preis für so eine komplett installierte Anlage liegt ungefähr jetzt bei pro Kilowatt Peak, also bei 1000 Euro. Jetzt haben wir eine Anlage mit 10 Kilowatt Peak Modulfläche plus Wechselrichter dazu und Montage, reden wir da von 10.000 Euro Gesamtsumme. Mhm. Und wir reden bei ungefähr vom durchschnittlichen Preis pro Kilowattstunde bei die Batteriespeicher immerhin von 500 Euro. Ja. Also wenn wir die jetzt da dann bei dieser Musterphotovoltaikanlage, sage ich mal, dazu nimmt, ja, dann haben wir da Investitionskosten von 15.000 Euro und da sind halt 3.000 Euro Mehrwertsteuer und 3.000 Euro sparen und nicht sparen, ist eine Menge Geld und deswegen waren einfach die Anfragen entsprechend hoch in der letzten Zeit und waren natürlich auch auf der Energiesparmesse Thema und während der Energiesparmesse oder kurz vor der Energiesparmesse hat ja dann der Nationalrat tatsächlich dieses Aus der Mehrwertsteuerbefreiung beschlossen. Gibt ein paar Klauseln drinnen, sage ich jetzt einmal, wo man dann trotz oder unter welchen Umständen man trotzdem noch in diese Begünstigung kommt, aber grosso modo muss man sagen, ja, diese Befreiung ist weg und wird wahrscheinlich ja so schnell nicht mehr wiederkommen. Schauen wir, ob es in Zukunft einmal andere Fördermodelle geben wird.
Und was glaubst du dann, wie wird das Anfragehoch so hoch bleiben, wie es jetzt war, oder wie wird sich das entwickeln in den nächsten Wochen?
Also jetzt übers Jahr gesehen oder alle diese Anlagen, die jetzt angefragt worden sind, also wie gesagt diese 4000, die haben ja mit dieser Photovoltaikförderung, also mit dem Entfall der Mehrwertsteuer, der da als Förderung gewährt wird, die Auflage, dass sie bis Jahresende in Betrieb gehen müssen. Also diese 4000 werden auf jeden Fall kommen oder der Großteil wird von denen kommen. Das heißt, von den Anfragezahlen wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen langsam sinken wieder. Wir vermuten einmal auf ein Niveau des Vorjahres. Und wenn man das dann hochrechnet, dann kann es schon sein, dass man Ende des Jahres wieder bei zwischen 10.000 und 12.000 Anlagen, ich bin da sehr vorsichtig mit dem Schätzen, aber 10.000 bis 12.000 Anlagen werden wir uns wiederfinden. Muss man wissen, wir haben allein aus den Vorjahren, wo die Kunden nachgefragt haben um Netzzugang, immer noch 9.000 oder mehr als 9.000 Anlagen offen. Ja, also die Anfrage auf Netzzugang hat man nach dieser Gewährung des Netzzugangs hat man 12 Monate Zeit, dass man die Anlage errichtet und in Betrieb nimmt. Wenn sich das aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeht, hat man die Möglichkeit, dass man einmalig um 12 Monate verlängert. Also hat man dann insgesamt 24 Monate Zeit, die Anlage zu errichten, und da sind in diesem Topf noch 9.000 Anlagen drinnen. Ja, da wird sicher ein Teil, werden Kunden sagen, nein, sie machen das nicht mehr. Aber wir schätzen auch, dass der große Teil dieser Anlagen da noch realisiert wird in diesem Jahr.
So zur Einordnung, wie viele PV-Anlagen haben wir jetzt grob, beziehungsweise Ende des Jahres, wie viele könnten es dann potenziell sein?
Also, wie gesagt, wenn wir von die 10.000 bis 12.000 Anfragen ausgängen, ja, war es im Vorjahr so, Anfragezahl waren um die 13.000 Anlagen, die Inbetriebnahmen waren gleich hoch oder geringfügig höher, also auch ungefähr 13.000. Wenn man das auf das nächste Jahr umlegen würde, reden wir von 10.000 bis 12.000 Anlagen, die da dazukommen, plus dieser Teil aus den eben erwähnten 9.000, die noch ausständig sind. Also, kommt sein, dass die Inbetriebnahmen in Richtung 15.000 gängen. Ja, und dann haben wir bei aktuell ein bisschen knapp über 76.000 Anlagen im Betrieb, mit einer Gesamtleistung von über 1.200 Megawatt, also 1,2 Millionen Kilowatt Peak. Wie gesagt, die sind jetzt im Betrieb, ja, und was vielleicht auch ganz interessant ist, von diesen 76.000 Anlagen haben wir rund ein Drittel mittlerweile einen Batteriespeicher dabei. 76.000 Anlagen sind ungefähr 75.000 Anlagen mit Batteriespeicher. Plus diese Anlagen, die jetzt dazukommen, dann werden wir vielleicht Ende des Jahres irgendwo bei, ja, zwischen 85.000 und 90.000 Anlagen zu liegen kommen.
Ja, neben PV, ein weiteres Thema, das gerade aktuell eigentlich sehr boomt, sind Energiegemeinschaften. Das zeigen auch die Zahlen der letzten Monate recht deutlich. Wenn es um Energiegemeinschaften geht, welche Berührungspunkte haben denn unsere Kundinnen oder Kunden da mit uns als Netzbetreiber, und was waren die diesbezüglichen Fragen auf der Energiesparmesse?
Ja, die Energiegemeinschaften waren tatsächlich ein großes Thema. Wir haben ja aus der Vergangenheit, wo die Energiepreise relativ hoch waren, haben die Kunden das für sich entdeckt, dass die Energiegemeinschaften die Energie, die dort zur Verfügung steht, relativ günstig anbieten können. Ja, das ist quasi so ein Bottom-up, also ein Grassroot-Modell, ja, wo halt Kunden, die eine PV-Anlage betreiben, sagen, das, was mein Energieabnehmer an Vergütung zahlt für den Reststrom, den ins Stromnetz einspeise, das ist mir eigentlich zu gering. Ich suche nach anderen Möglichkeiten. Und da waren die Energiegemeinschaften eigentlich jene Konstrukte oder jene Abnehmer, die teilweise sehr, sehr gute Preise zahlen haben können für die Energie, die zur Verfügung steht wird und eben anderen Kunden dann wieder weiterverkauft wird. Dass man ein bisschen eine Idee hat, wir haben im Jänner oder bis zum Jänner knapp unter 30.000 Kunden und Kundinnen gehabt, die in einer Energiegemeinschaft drinnen waren, also entweder mit einer Anlage oder ohne eine Anlage, also nur konsumierend. Und wenn man sich vor Augen führt, dass wir zu Jahresbeginn 2024 waren es ein bisschen über 4.000 Anlagen. Also wir haben innerhalb von einem Jahr die Anzahl der Kundinnen und Kunden in den Energiegemeinschaften hat sich innerhalb von einem Jahr versechsfacht, also mehr als versechsfacht. Und das ist einfach also wirklich eine enorme Leistungssteigerung, die da drinnen ist, weil einfach ganz viel. Und wie gesagt, nur durch Mundpropaganda, die brauchen keine Werbung, weil diese Energiegemeinschaften halt in den Ortschaften, in den Regionen tätig sind und dort aus Eigeninteresse und aus ich sage mal, Idealismus dort eben schauen, dass ihre Energiegemeinschaften weiterbringen und dass die zu Teilnehmer kommen und ja, also da muss man jetzt neutral sagen, der Erfolg gibt den Energiegemeinschaften recht. Also sie haben, ich sage mal, einen durchschlagenden Erfolg mit totalen Nähe zum Kunden, ja, weil das im Normalfall halt Bekannte oder aus der Ortschaft, aus der Region sein, ja, wo man sich da zusammenschließen kann.
Und was heißt diese Entwicklung jetzt für uns als Netzbetreiber?
Naja, wir als Netzbetreiber sind ja, ich sage mal, dort unter Anführungszeichen nur Beteiligte. Ja, wir sind im Stromnetz, haben wir schon einmal besprochen da im Podcast, quasi ein natürliches Monopol. Also, weil es ja keinen Sinn macht, dass man eine Stromleitung oder eine Gasleitung mehrfach zu einem Kunden legt. Also es gibt ein Stromnetz bzw. ein Gasleitungsnetz und alle Kunden, die da oder alle Energieanbieter und Kunden, die dieses Gasnetz nutzen wollen, ja, werden gleich behandelt und haben den gleichen Zugang zu diesem Netz. Wir sind in diesem Konstrukt, ja, der Dienstleister, der auf der einen Seite den Strom, ich sage einmal, abtransportiert von jenen Kunden, die eine PV-Anlage haben und diesen Strom ins Netz einspeisen. Und wir sind der Transporteur zu den Kunden, die eben diese Strommengen dann verwenden. Und aus der Natur aus ergibt sich ja, wir sind auch die Messungen der Energiemengen, die eben in das Stromnetz ein- und aus dem Stromnetz ausgängen. Und unsere Aufgabe ist eben, dass wir diese Messungen machen und dass wir die Messdaten dann eben für die Abrechnung den Energielieferanten und den Energiegemeinschaften zur Verfügung stellen. Ja, also da gibt es auch wieder keine Ungleichbehandlung zwischen den klassischen Energievertrieben und den Energiegemeinschaften, weil alle bei der Nutzung des Stromnetzes halt auf die Gleichbehandlung pochen dürfen und wir verpflichtet sind, dass wir eben alle gleich behandeln.
Und wenn man sich jetzt denkt, okay, Energiegemeinschaft, das klingt klasse, interessiert mich, wie vielleicht in 2, 3 Sätzen, was sollten unsere Kundinnen oder Kunden dann tun, um an so einer Energiegemeinschaft teilnehmen zu können?
2, 3 Sätze ist eine Herausforderung. wissen wir auch seit der letzten Woche von der Energiesparmesse.
Probieren wir's.
Es gibt selten kurze Antworten, aber ganz kurz, ja. Also, wenn sich ein Kunde dazu entscheiden würde, einer Energiegemeinschaft beizutreten, dann muss er sich bei der Energiegemeinschaft melden, muss sich mit denen dort ausmachen. Ist es möglich, ja, dass ich dazugehe? Die Energiegemeinschaften haben Online-Planungstools, wo die sehen, wo ist der in unserem unter Anführungszeichen Versorgungsgebiet. Das hat ein bisschen was damit zu tun, ja, wie viel Ersparnis dann beim Netztarif dann möglich ist, weil der Gesetzgeber eben als Anreiz für die Energiegemeinschaften vorgesehen hat, dass man sich beim Netztarif was sparen kann. Also alle Energiegemeinschaften, die Teilnehmer an einer Trafostation haben, die können sich bis zu 2/3 vom Netztarif sparen. Da wissen wir aus der Erfahrung, das ist eher die kleinere Gruppe der erneuerbaren Energiegemeinschaften und die weitaus größere ist jene Gruppe, wo quasi der Bezugspunkt das gemeinsame Umspannwerk ist. Dort kann man sich immer noch 1/3 der Netzgebühren sparen, aber das sind eigentlich 2/3 der Energiegemeinschaften oder mehr sind eigentlich diese Energiegemeinschaften, die am Umspannwerk draufhängen. Wie gesagt, da muss man sich in der Region ein bisschen umhorchen, wer würde sowas machen, wo kann man da dazugehen. Da kriegt man dann von denen muss man den eigenen Zählpunkt zur Verfügung stellen. Die melden einen dann an, geht über unser E-Service-Portal, kommt dann der Freigabelink, dass die Energiegemeinschaft dass wir als Netzbetreiber der Energiegemeinschaft diese Verrechnungsdaten aus dem Smart Meter zur Verfügung stellen, damit das dann eben abgerechnet werden kann. Und ein ganz zentraler Punkt von diesen Energiegemeinschaften ist einfach bei diesen intelligenten Stromzählern, die wir jetzt überall flächendeckend installiert haben. Es müssen dort die Viertelstundenwerte aktiviert sein, weil nur so können wir dann die korrekte Abrechnung dieser Energiegemeinschaften sicherstellen und auch die korrekte Abrechnung mit den Stromlieferanten, weil aus der Energiegemeinschaft ja im Normalfall nicht rund um die Uhr Energie zur Verfügung gestellt werden kann, weil halt ganz viele Energiegemeinschaften halt mit Photovoltaikanlagen arbeiten und die haben halt die Angewohnheit, dass halt Strom nur bei Sonnenschein produzieren oder bei Tageslicht und eher schlechter in der Nacht. Und wer das Thema Energiegemeinschaften noch genauer nachhören will, wir haben zwei Podcasts mit der Energiegemeinschaftspioniere in Oberösterreich, mit Harald Geißler aufgenommen. Die Links zu diesen beiden Podcasts werden wir in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge noch dranhängen. Ist auf jeden Fall hörenswert und auf jeden Fall bietet einen sehr guten Einblick in das Thema Energiegemeinschaften.
Ein weiteres wichtiges Thema auf der Energiesparmesse war das Thema der stark gestiegenen Netztarife, die ja in diesem Jahr besonders stark gestiegen sind. Vielleicht nur mal ganz grob als Einblick, warum sind die Netztarife gestiegen? Was wollten die Besucherinnen und Besucher des Messestands da wissen?
Also wir haben auf der Energiesparmesse wieder einmal festgestellt, ja, dass Energie trotzdem es da in den letzten Jahren Preisschwankungen gegeben hat, noch immer so ein Produkt ist, mit dem man sich jetzt nicht sehr intensiv beschäftigt. Also wir haben sehr viele Fragen gehabt, wie, wo sehe ich denn auf der Rechnung diese Netzkosten, ja, wo finde ich die? Und was heißt das überhaupt und warum sind die immer quasi so bis Jahresende und oder warum gibt es da immer zwei Zahlen zu einem und derselben Posten, ja, einmal bis zum Ende vom Jahr und einmal ab dem Anfang vom Jahr. Da waren sehr viele Fragen, warum das so ist, ja, und wie wir dann dazu kommen, dass wir da eben das vermehrt abrechnen. Vielleicht darf ich es nur einmal zusammenfassen für alle, die da auch nicht so tief in der Materie drinnen sind und das vielleicht ein bisschen besser verstehen wollen. Also die Netzrechnung besteht aus mehreren Komponenten. Wir haben einmal eine Grundgebühr, wir haben einmal die Messdienstleistung und die Zählermiete, also das ist Entgelt, was für das Messen des Verbrauchs, ja, und die ganze Infrastruktur dahinter, also die E-Service-Portale, dass dort die Daten angeliefert werden, dass das visualisiert wird, diese ganze technische Infrastruktur, dass wir das damit betreiben. Das sind einfach zwei Beträge, die es pro Jahr gibt, ja, also das ist ein Jahresbetrag, der da halt dann aufgeteilt wird auf 365 Tage. Ist deswegen wichtig, ja, weil es zu einem Lieferantenwechsel kommt, ja, dann natürlich immer bis zu diesem Tag abgerechnet werden muss, beziehungsweise wenn es dann halt eine Tarifänderung gibt, und deswegen gibt es immer da zwei Zeilen von diesen Rechnungspunkten, ja, weil die Tarifänderung immer mit 1. Jänner in Kraft tritt, also wird nach dem Tarif des aktuellen Jahres immer bis 31. Dezember abgerechnet und dann gibt es halt einen neuen Tarif ab 1. Jänner und dann wird der Rest des Jahres abgerechnet, weil Abrechnungsperiode bei den wenigsten Kunden von 1. Jänner bis 31. Dezember geht, sondern einfach immer irgendwann unterjährig anfängt und beginnt, ist in sehr vielen Fällen davon abhängig, wann ist denn wer einmal in der Wohnung eingezogen, ja, wann hat denn wer einmal den Wohnort gewechselt oder einen Anbieter gewechselt, ja, und nachdem richtet es, dass man dann möglichst genau immer ein Jahr abdeckt. Wie gesagt, jetzt haben wir zwei Punkte gehabt, die eben so so Fixgebühren sind fürs ganze Jahr. Und dann gibt's eben so verbrauchsabhängige Teile vom Netztarif. Und das ist jetzt eigentlich über den man immer redet, wann es zu diesen Tariferhöhungen gibt. Also es gibt einmal diesen Centbetrag pro bezogener Kilowattstunde Strom. Der ist, wie gesagt, abhängig vom Verbrauch, ja, das ist ja dieser Bereich, wo man dann eingreifen kann, wenn man jetzt mehr Energie verbraucht, weil man, weiß ich nicht, mehr Verbraucher hat, neue zusätzliche Verbraucher hat, keine Ahnung, Wärmepumpe, Klima, Elektroauto, sonst irgendwas, ja, hast einfach mehr Verbrauch an Kilowattstunden, und entsprechend zahlst du mehr an verbrauchsabhängigen Netztarif. Da habe ich die Möglichkeit, dass ich eingreife, indem ich mich energiesparsam oder energieeffizient verhalte, ja. Wenn ich weniger verbrauche, zahle ich natürlich auch von diesem verbrauchsabhängigen Netztarif entsprechend weniger. Im letzten Jahr war es so, dass dieser Netztarif außerordentlich hoch gestiegen ist. Ja, also wir haben ein Plus gehabt fürs Netzgebiet Oberösterreich von 25,8%. Das ist jetzt im Vergleich zu den Vorjahren schon deutlich höher als wie in den Vorjahren. Wir haben immer gehabt so, weiß ich nicht, 2-3% mehr, 3-4% weniger, dann in die andere Richtung. Also das hat sich immer so ein bisschen ausgependelt, hängt ein bisschen mit dem Regulierungssystem zusammen. Gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, die man nachhören kann. Link gibt es in der Episodenbeschreibung wieder. Aber wie gesagt, das war eben heuer ein relativ großer Sprung. Und die nächste Frage nehme ich da gleich vorweg, warum dieser Sprung gekommen ist. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Netze ausgebaut, wir haben Transformatoren neu gebaut, wir haben neue Umspannwerke gebaut und alles, was jetzt in den Netzausbau fließt, ja, der wird im Sinne der volkswirtschaftlichen oder des volkswirtschaftlichen Optimums eben von allen Netzkunden gleichmäßig bezahlt. Und da rechnet man das nicht auf den Kunden aber, sondern eben auf diesen verbrauchsabhängigen Teil. Derjenige, der mehr verbraucht, muss mehr dazu beitragen und der weniger verbraucht, eben weniger.
Aber das wird ja nicht von uns berechnet, sprich, beziehungsweise der Netztarif wird ja nicht von uns festgesetzt. Vielleicht kannst du da auch noch kurz ein paar Worte dazu sagen, wer denn den Netztarif eigentlich festlegt.
Genau, also wir, wie gesagt, wir sind Monopolbetrieb und könnten natürlich dann, wenn man das jetzt einfach sagt, ja, die haben ein Monopol, da kann kein Kunde aus. Also die legen quasi den Tarif selber fest, wie es gerade für einen witzig ist. Ja. So ist es nicht. Also das, die, wir haben eine jährliche Prüfung von der Regulierungsbehörde, von der E-Control. Die machen eine jährliche Kosteneinschau, schauen sie genau, wo gibt der Netzbetreiber das Geld aus, in was investiert der, sind diese Investitionen gerechtfertigt. Und wenn sie gerechtfertigt sind, dann werden die für die Berechnung des Netztarifes herangezogen. Und wenn sie es nicht sind, dann werden die eben gestrichen. Dann wird das nicht auf die Allgemeinheit umgelegt. Also der Netztarif wird nicht von uns festgelegt, sondern von der Regulierungsbehörde per Verordnung. Jedes Jahr, also mit Gültigkeit ab 1. Jänner bis für die Gültigkeitsdauer von einem Jahr und wird dann eben im Folgejahr dann wieder am 1. Jänner neu festgesetzt.
Und gibt's Ideen für alternative Tarifmodelle für den Netztarif?
Ja, das ist natürlich mit dieser, Steigerung, ist der Ruf danach laut geworden, dass man sagt, das ist ja Wahnsinn, das darf nicht so sein und man muss ja schauen, dass das quasi sozial verträglich ist. Und da muss man jetzt sagen, also ehrlicherweise dieses verbrauchsabhängige Verrechnungsmodell oder Tarifmodell, das gibt es halt in Wirklichkeit seit Liberalisierung des Strommarktes. Das hat sich bisher eigentlich immer sehr gut bewährt. Aber so ehrlich muss man auch sein, es hat sich halt in den letzten Jahren der Strommarkt an sich verändert, weil vor 25 Jahren war von Photovoltaikanlagen kein Rede. Da hat es den normalen Stromfluss gegeben von den Kraftwerken zu den Kunden. Das, was die Kunden an Energie verbraucht haben, das ist einfach übers Netz drüber gelaufen. Ja, jetzt ist es anders. Jetzt sind in den letzten Jahren sehr viele Photovoltaikanlagen dazugekommen. Wir haben gerade gesagt, wir werden Ende des Jahres wahrscheinlich bis zu 90.000 Photovoltaikanlagen haben, mit teilweise Speichern dabei. Und das verändert natürlich die Struktur vom Stromnetz schon gewaltig, weil durch die Photovoltaikanlagen wird jetzt Strom im eigenen Haushalt produziert. Ja, also wenn die Photovoltaik arbeitet, wird es wahrscheinlich keinen externen Bezug mehr geben. Und dieser überschüssige Strom wird zurück ins Netz eingespeist und wird von anderen Kunden, die halt in dem jeweiligen Versorgungsgebiet sind, sprich im Versorgungsgebiet von dieser Trafostation oder im Versorgungsgebiet von diesem Umspannwerk, wird dann dort quasi von den Kunden verwendet und ist natürlich dann nicht mehr von den zentralen Kraftwerken zu den Kunden, sondern es spielt sich jetzt dann ganz viel auf den unteren Ebenen ab. Daher ist es notwendig, dass man dort die Struktur des Netzes anpasst und entsprechend eben umbaut. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf das neue Tarifmodell. Ja, es gäbe Vorschläge für ein neues Modell, ja, dass man weggeht von dem volumenabhängigen oder verbrauchsabhängigen Verrechnungsmodell hin zu einem Leistungstarif, ja, oder einer Kombination aus den beiden, was einfach zu diesem Punkt auch Rechnung trägt, ja, dass diejenigen, die das Netz einfach stärker belasten, dort einen größeren Anteil an den Netzkosten leisten müssen, weil aktuell ist es ja zum Beispiel so, dass Photovoltaikanlagen, die in das Netz einspeisen, eigentlich am Netz gar nichts beitragen. Ja. Das ist okay. Das ist ja jetzt, wenn man das so sagen kann, das ist eine Förderung oder eine Startförderung für diese Photovoltaikanlagen, kann aber auf Dauer ehrlicherweise nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil das Netz muss ja trotzdem finanziert werden und wenn sie immer mehr Netzteilnehmer, die trotzdem auf das hoffen, dass das Netz die Energie liefert, wenn die eigene PV-Anlage nichts mehr liefert oder der Speicher leer ist, dann müssen die trotzdem was im entsprechenden Ausmaß dazu beitragen. Und da ist halt der Leistungstarif, glauben wir, eines der gerechteren Modelle. Da gibt es Modelle, die am Tisch liegen, die man durchrechnen kann, aber das ist erst möglich, wann das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz beschlossen ist, weil das wäre die gesetzliche Grundlage dafür. Da wissen wir, das ist bei der letzten Regierung im letzten Jahr ausverhandelt worden, es ist aber dann nicht mehr beschlossen worden. Und so wie es ausschaut, könnte es sein, dass es jetzt im ersten Halbjahr kommt und dann kann man über eine Neugestaltung des Tarifsystems nachdenken, aber also realistisch wird das nicht mit 1.1.26 in Kraft treten, sondern eher später.
Das klingt nach spannenden Messetagen mit vielen angeregten Gesprächen. Hoffentlich waren auch für all jene, die es nicht zur Messe geschafft haben, jetzt ein paar interessante Informationen dabei, für die mich ganz herzlich bei dir bedanke, Wolfgang.
danke für die Einladung und ich hoffe, dass das eine oder andere wirklich für die Kunden dabei waren, was sie noch nicht gewusst haben und dass ganz viele Kunden diese Zusatzinformationen, die wir in den bisher aufgenommenen Podcasts schon haben, trotzdem nur einmal abrufen und sich zu Gemüte führen, weil es sind ganz viele interessante Sachen dabei.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.